Sterne. Hallo zusammen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallo Helmut. Ich hatte vor dieser Folge echt Angst. Du hast was in der Hand, das hatte ich seit einem Vierteljahrhundert nicht in der Hand, nämlich ein Mathebuch. Mathematik. Mathematik ist heute unser Thema. Das ist eines eurer Lieblingsthemen, deshalb ist es auch eines unserer Lieblingsthemen. Und deswegen machen wir heute eine ganze Extra-Folge zum Thema Mathematik.
Och Mensch, Leon, aber merkt man ja sofort im Einstieg, wie kaputt ist das Thema, wenn du Angst hast? Und wenn du das Mathematikbuch siehst, negative Emotionen hast, da läuft irgendwas falsch,
ja,
oder?
Ja, ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern und ich wollte mich ein bisschen vorbereiten, habe nach einem Mathebuch gesucht und selbst nach Matheheften. Nichts. Niente. Nickese. Entweder habe ich alles vernichtet oder ich habe es abgegeben. Gut, wer hat ein Mathebuch noch aus der Schulzeit zu Hause? Aber ich habe nichts gefunden. Nichts. Ja. Nicht? Es ist alles ausgelöscht.
Dann passt ja meine kaputte Story dazu. Ich habe ja Mathematik studiert, bin also ausgebildeter Mathematiklehrer. Und mir ist es passiert, ich gehörte hier in Berlin zu dem ersten Jahrgang, der das reformierte Abitur durchgeführt hat. Also nicht wie vorher, wo man in der 13. Klasse in der Klasse das Abitur gemacht hat, sondern als es Leistungskurse gab. Und ich habe tatsächlich den Leistungskurs Mathematik belegt, weil ich das Fach für sehr wichtig hielt. Habe das alles durchgestanden, mit ganz viel Angst vor Mathematik, habe dann war ganz überrascht, dass ich noch eine 3- auf dem Abi-Zeugnis nachher als zusammenfassende Note hatte, das durchgeführt. Und unser Lehrer, der damals auch ein bisschen irritiert war, weil er den ersten Leistungskurs durchführte, entließ uns mit den Worten: im Grundstudium der Mathematik müsst ihr nicht aufpassen, habt ihr alles bei mir gehabt. Dann bin ich an die Pädagogische Hochschule hier in Berlin gekommen und habe das Fach Mathematik, das ich gar nicht haben wollte, zugelost bekommen, weil es damals 1975 mit den Studienplätzen haperte. Dann habe ich also dort Mathematik studiert und das Mathematikstudium einer pädagogischen Hochschule umfasste eigentlich mehr oder weniger nur das Grundstudium einer Universität. Und ich habe mein Staatsexamen mit 1 gemacht. Jetzt kommt's aber.
Glückwunsch.
Kurz vor dem Staatsexamen, also in Mathematik. Kurz vor dem Staatsexamen nahm ich meine Unterlagen aus der Schule raus. Ich hatte sie nicht weggeschmissen und stellte fest, stimmt, ich habe das alles schon mal gehabt. Ich hatte nicht mal einen Wiedererkennungswert, dass ich das schon mal hatte. Also ich habe tatsächlich in der PH von Grund auf neu gelernt, habe also, glaube, wegen der Angst, das in meinem Gehirn gar nicht vernünftig gespeichert.
Okay, also wir haben hier
zum Thema kaputte Storys.
Ja, wir haben ein Mathebuch, Formel 7 heißt das.
Genau.
Mathematik, Berlin, Brandenburg. Ja, dann fangen wir doch mal an. Bitteschön, Herr Hochschild.
Ja, also tut mir leid, dass dieses immer noch Angst bei dir aus.
Welche Aufgabe soll ich lösen?
Und erstmal, als ich ins Inhaltsverzeichnis reinschaute, dachte ich, ach naja, also eigentlich sind das ja alles Dinge, die man wirklich wissen müsste. Also hier stehen zum Beispiel Rechenstrategien, da geht es also um vernünftige Anwendung der Grundrechenarten und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist das, was wir beherrschen müssen. Also die Grundrechenarten, die müssen wir drauf haben. Wenn wir mal was überschlagen wollen, was abschätzen wollen, dann brauchen wir das. Dann gibt es hier Daten und Basis, das ist eine Menge von Zufall, die Rede. Da ist schon wieder die nächste Frage. Wann hat jemand das letzte Mal, als er die Lottoscheine angekreuzt hat, darüber nachgedacht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist? Zuordnung, da geht es um Dreisatz, schon bei Begriff Zuordnung, kommen wir ins Schwimmen, aber Dreisatz will jeder. Prozentrechnung, einfache Geometrie, Dreiecke, Vielecke und solche Schichten. Also alles eigentlich Sachen, von denen ich dachte, naja, das braucht man ja wirklich. Aber das Problem dieses Buches ist, und jetzt kommt's, Leon, ich schlage mal hier auf Seite 138, Basiswissen-Check. Und da steht der Begriff Assoziativgesetz als Basiswissen. Na, daneben sind jetzt ein paar Gleichungen. Und jetzt frage ich dich, gehört die Gleichung 3 plus 5 gleich 5 plus 3 zum Begriff Assoziativgesetz? Ja oder nein?
Da sage ich doch assoziativ nein.
Oh, das stimmt.
Siehste, geht's.
Vielleicht weiß jetzt der eine oder andere Zuhörer schon noch, welches Gesetz wirklich dazugehört. Hast du eine Ahnung, was zu diesem Vertauschung dazugehört?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Also hier wird Wert gelegt auf Begriffe Kommutativgesetz, Assoziativgesetz und Distributivgesetz. Alles sind tatsächlich Rechenregeln, die im gewissen Zusammenhang ihren Sinn haben. Also es ist ganz gut zu wissen, dass wenn da zwei Summanden stehen, also eine Additionsaufgabe, dass wenn ich die geschickt rechnen will, ich auch die Zahlen einfach vertauschen kann, das Ergebnis bleibt gleich. Das steckt dahinter, hinter diesem Begriff.
Wow.
Und genau das ist das Problem. Oder bleiben wir bei den Grundrechenarten. Es wird in der Schule, viele werden sich noch daran erinnern können, unheimlich viel Wert gelegt, wie die Begriffe für eine Malaufgabe, eine Multiplikationsaufgabe sind. Faktor mal Faktor gleich Produkt. Kannst du diese Begriffe noch für eine Additionsaufgabe sagen?
Summe, Summ, summ, summ.
Also auch hier die Begrifflichkeit, auf die wird ganz viel Wert gelegt.
Was ist es denn?
Summand plus Summand gleich Summe. Und dahinter steckt jetzt dann auch wieder, dass wenn man diese Begriffe, da die gleich sind, kann man sie offensichtlich vertauschen beim Quotienten, bei der Divisionsaufgabe. Dann werden wir merken, sind es verschiedene Begriffe und ehe ich die jetzt hier raussuche und mich da auch noch bei vertue, lasse ich die mal weg. Also das heißt, man kann die eben auch vertauschen. Also da steckt so viel dahinter, was tatsächlich Allgemeinwissen ist, aber das Problem, und ich habe vorhin, Leon, wir haben ja beide, das dürfen wir schon verraten, insofern mal kurz reingeguckt auf meinen Laptop, da habe ich die MSA-Arbeiten, also die Arbeiten, die die Berliner Schüler, wenn sie den Realschulabschluss, so hieß der mittlere Schulabschluss, MSA früher, hab den aufgemacht und da hast du dir die Aufgaben angeguckt und hast du ganz schnell gesagt, da ging es zum Beispiel um irgendwelche Graphen im Koordinatensystem, oh, da schnalle ich gleich ab. Bei einer Arbeit, die eigentlich beim Realschüler sozusagen können muss und du hast ja das Abitur.
Wäre ich gescheitert. Wäre ich komplett gescheitert. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, worum es geht.
Und wenn wir da nochmal das Fach Mathematik nochmal einnorden in Beziehung setzen zu den anderen Fächern, dann können, glaube ich, alle Lehrkräfte aus weiterführenden Schulen nachvollziehen, wenn die Aufgabenstellung für den mittleren Schulabschluss in Deutsch auf den Lehrertisch gelegt werden im Lehrerzimmer. Dann gucken sich ganz viele Kollegen das an und sagen, ach naja, das kriege ich schon noch irgendwie hin. Legt aber die Arbeiten für den mittleren Schulabschluss auf den Tisch, gibt es ganz viele, die wie du, Leon, sagen, oh ne, überhaupt nicht. Da stimmt doch etwas mit dem Fach Mathematik nicht, wenn das so läuft, oder?
Ja, es ist schon interessant, weil ich meine, also jetzt würde ich sagen, ich bin ein durchschnittlich gebildeter Mensch.
Ja, und du lebst ein gutes Leben mit einem guten Gehalt, um das mal so zu sagen, keine Angst, keine Zahlen, aber mit Mathematik hast du wenig am Hut.
Ja. Also
geht doch ohne.
Und ich kann nichts quasi damit anfangen, was man so in der 7., 8. Klasse da gelernt hat.
Ja.
Und das macht mich schon stutzig. Das heißt, übertragen, wir sind zu schnell, zu abstrakt mit diesen Gleichungen, sage ich mal.
Richtig.
Und auch mit den Begrifflichkeiten. Ne? Ja. Also ich meine, Quotient, wann habe ich den Quotienten eigentlich, also wann habe ich die Begrifflichkeiten, wann habe ich diese Begrifflichkeiten eigentlich das letzte Mal benutzt?
Weiß ich gar nicht. Und jetzt gibt es Kollegen von mir, die dann sagen, naja, aber wenn du dann in der gymnasialen Oberstufe Differentialrechnung machst, da kommen lauter Quotienten dann eben vor, dann brauchst du den Begriff. Und da glaube ich, dass wenn wir es dann wirklich nachher so speziell brauchen, dann brauchen wir viel stärker die Grundlagen, die müssen gefestigt sein und die festige ich nicht, indem ich wie in diesem Mathematikbuch in 4 Stunden Mathematik pro Woche die Themen, die ich vorhin vorgelesen habe, abhake, sondern wir würden sie viel besser festigen, wenn wir sie mit anderen Themen verknüpfen würden. Wieder ein Beispiel, ich habe auch Erdkunde unterrichtet. Und wir haben so Kartenkunde gemacht und das war ganz toll, das hat den Spaß gemacht, weil das was Konkretes ist, vor allem solange wir noch im Umland von Berlin blieben. Und irgendwann guckst du eben auf die Karte und sagst, Berlin-Leipzig, wie weit ist das? Naja, dann sehe ich den Maßstab und jetzt muss ich über den Dreisatz, wenn man so will, ausrechnen, wie weit die Entfernung tatsächlich bis Leipzig dann ist. Ja, und da hat ein Schüler ganz spontan reagiert, wir haben aber jetzt keinen Mathematikunterricht, ich will das nicht rechnen. Da steckte mit drin, dass eben diese Fächergliederung bei dem Schüler so eng drin war, dass er sagt, aber in Erdkunde mache ich Erdkunde, das hat auch mit Karte zu tun, aber nichts mit Rechnen zu tun. Jetzt kann man sagen, der Hochschul ist ein schlechter Lehrer gewesen, weil er den nicht vorher schon verknüpft hat. Aber da könnte ich etliche andere Beispiele. Ich will noch ein zweites benennen, das mir auch in meiner frühen Lehrerzeit passiert ist. Ein Physiklehrer sprach mich an und wir wissen ja alle, dass in der Physik zwar eine Menge Experimente gemacht werden, aber irgendwann werden dann auch die Gleichungen passend zu den Experimenten aufgestellt und dann wird eben die Gleichung, wie haben wir mal gesagt, aufgelöst zu der Größe, die ich dann gerade berechnen will. Also ich betreibe Gleichungsumformung. Und der Kollege spricht mich irgendwann in der 8. Klasse an, sag mal, Helmut, machst du nie Gleichungsumformung? Die wissen ja überhaupt nicht, was Sache ist. Ja, und dann haben wir uns das beide in Ruhe angeschaut und dann habe ich festgestellt und habe die Schüler dann auch nochmal befragt, dann haben die festgestellt, alleine, dass wir in der Algebra, und das mag sich, wenn man sich die Bücher anschaut, innerhalb der fast 40 Jahre, die jetzt Differenz sind zu dem, was ich erzähle, das ist ja meine Einstiegszeit gewesen vor 40 Jahren, ein etwas geändert haben. Aber nichtsdestotrotz, hier in dem Buch in der 7. Klasse, was ich eben gerade hier vorzulegen hatte, wird eben vorwiegend mit den Buchstaben X, Y und Z gearbeitet. In der Physik wird mit den Buchstaben gearbeitet, die zu der entsprechenden Größe passen. Und alleine das war für viele Jugendliche in dem Alter in der Berliner Hauptschule, also schon eine besondere Auswahl von Schülern, schon die Hürde ist ja gar keinen Zusammenhang sein. Und das müssen wir zusammenbringen.
Wie war es, als du vor der Klasse standest und dann das quasi vermitteln musstest? War dir da schon klar, irgendwie hier sind wir so ein bisschen fernab der Realität? Hast du das einfach so als gegeben wahrgenommen? Also wann kam für dich der Kniff zu sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht.
Ja, also ganz toll, dass du das so beschreibst. Also ich bin ja 25 Jahre im konkreten Mathematikunterricht drin gewesen in der Berliner Hauptschule. Und als ich begonnen habe, hatte ich den Anspruch, wir haben in einer pädagogischen Hochschule den Rahmenlehrplan durchgenommen, haben auch schöne Beispiele zum Rahmenlehrplan gemacht, war eine tolle Sache. Oder damals hieß das Ding noch Rahmenplan. Und da habe ich gesagt, ich habe den Ehrgeiz, aus meinen Hauptschülern Realschülern zu machen. Die müssen das alles begreifen. Habe zum Beispiel nie vom Dreisatz gesprochen, sondern von Quotientengleichungen. Wir benutzen das zum Beispiel, wenn du Auto fahren würdest und den Verbrauch deines Autos ausrechnest, dann hast du da die Gleichung, dass du die Liter, die du tankst, in Beziehung setzt zu den Litern, die du verbraucht hast, und dann auf der anderen Seite steht eben x zu 100 und dann berechnest du den Verbrauch aus, den du für 100 Kilometer berechnest. So, das ist eine Quotientengleichung. Ja, das habe ich versucht, denen beizubringen, und irgendwann hakten die alle aus, bis ich irgendwann mal begriff, da gibt es doch diesen ganz normalen Dreisatz, den wir vielleicht auch alle kennen aus der Struktur. Also ich habe eine Vorgabe, also ich tanke eben so und so viel bei so und so viel Kilometern, dann überrechne, gucke ich nach, wie viel verbrauche ich für einen Kilometer, und dann weiß ich, wie viel für 100 Kilometer. Das ist der Dreisatz. Und wenn mich dann umgeschwenkt, also Ende vom Lied, zu deiner Frage zurückzukommen, habe ich gemerkt, also den Anspruch, Mathematik alle Themen abzuhaken und sie so weit zu bringen, dass sie besser als 4 stehen, weil das war für den Hauptschulabschluss dann oder für den Realschulabschluss nötig, Entschuldigung, habe ich nicht geschafft. Bis ich dann begriffen habe, ja, da sind auch Grenzen drin, und vor allem, was die große Grenze war, dass sie nicht wussten, wozu. Das war okay, dann habe ich also da umgeschaltet und habe gesagt, also ich erzähle ihnen immer, wann sie es brauchen. Dann hatte ich wenigstens irgendwann, als ich diese Themen gemacht habe, in Bezug zur Realität.
Das versucht es alltagsrelevanter zu machen.
Richtig, genau.
Aber trotzdem bist du an Grenzen offensichtlich
gestoßen. Na klar, also immer dann, wenn die Aufgaben zum Beispiel, also hier, ich habe dir vorhin eine Aufgabe aus der MSA-Arbeit vorlesen. Ein Trainer baut 3 Hütchen auf und sagt, also der eine Abstand zwischen den Schülern ist 5 Meter, der andere Abstand zwischen den Trainierenden ist 10 Meter. Wie lang ist der Abstand in diesem Dreieck? Wer jetzt das nachvollziehen konnte, was ich gesagt habe, du hast es sofort erkannt von der Spitze, dann hast du gesagt, oh, da steckt doch der Pythagoras hinter, war ein Rechtwinkeldreieck.
Aber witzig ist es, also jetzt, wo du es nochmal so erzählst, es ist total konstruiert.
Na klar,
und es sind fast total alle konstruiert.
Aufgaben in der Mathematik, also viele, nicht fast alle will ich jetzt nicht sagen, aber viele Aufgaben
sind konstruiert. Diese Textaufgaben sind total
richtig,
konstruiert.
Richtig, richtig, richtig. Und viel schöner wäre es, jetzt komme ich mal aus der Geschichte, wie wenige, aber gut funktionierende Schulen laufen, die gucken eben, ich mache ein Projekt zu einem bestimmten Thema und dann gucke ich, welche mathematischen Inhalte tauchen an diesem Projekt auf. Also als wir in der Paul-Löbe-Schule mit Schülerfirmen gearbeitet haben, war klar, die Buchhaltung hatte ganz viele Elemente der Grundrechenarten mit drin. Und als sie in der 9. Klasse diese Buchhaltung durchführen wollten, sagte mein Kollege, verdammt Anzune, ich habe keine Zeit mehr dafür, kannst du das nicht im Mathematikunterricht übernehmen? Und ich habe diese Grundrechenarten natürlich immer wieder trainiert, weil ich wusste, die werden ja gebraucht. Und trotzdem haben sie bei der Multiplikation und vor allem bei der Division ständig das Komma an die falsche Stelle im Ergebnis gesetzt, weil sie damit nicht klarkamen, wie das mit dem Komma da läuft, mit der Kommasetzung. Als sie die Buchhaltung gemacht haben, da wurde ihnen sofort bewusst, hey, hier muss ich ganz genau aufpassen, haben die Regel dann verstanden. Und tatsächlich hat die Buchhaltung in der Regel gestimmt. Natürlich hast du noch gegenkontrolliert. Aber irgendwann habe ich es dann wirklich nicht mehr aufgegeben, aber nur noch die Größenordnung abgeschätzt, weil die haben es kapiert. Und wenn wir das öfter schaffen, dass wir Projekte machen, also der Physiklehrer des Öfteren mal schaut, Mensch, was brauche ich denn in der Physik an Gleichungsumformen tatsächlich? Dann kann ich sie vielleicht in dem losgelösten Mathematikunterricht weglassen und binde sie eben in den Physikunterricht ein. Da, wo ich eben es wirklich brauche. Und so kann ich Stück für Stück vorgehen und kann sozusagen die Mathematik als einen Querschnittsinhalt nehmen. Das heißt, ich gucke in allen Themen, wo kommen mathematisch relevante Inhalte vor, und hake sie letztendlich, solange wir diesen Rahmenlehrplan haben, im Rahmenlehrplan ab und gucke, mache ich alles. Dann kann ich immer noch sagen, hey, da fehlt jetzt die Trigonometrie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr noch, was das ist? Diese Sache mit dem Sinus, dem Tangens und so weiter.
Gott.
Richtig. Das wird aber, und jetzt kommt wieder der Schnitt zu deiner Frage zurück, das ist das Blöde, dass ich eben merke in 9. und 10. Klasse oder damals merkte, dass die Grundrechenarten und das Einbetten dann in die entsprechenden Zusammenhänge immer noch Probleme hatten. Ich wäre also gerne daran geblieben, aber musste für die Prüfung, die dann anstand,
schon mit Sinus und Tangens.
Richtig. Loslegen. Und damit verlor ich sie teilweise. Ich musste also den Spagat machen. Das habe ich ganz gut hingekriegt über Wochenhausaufgaben. Dass ich dann tatsächlich, ich bin eigentlich kein Freund von Hausaufgaben, aber das war so ein Aufgabenblatt mit den ganz wichtigen Grundlagen, die sie Woche für Woche trainiert haben. Ich sie Woche für Woche eingesammelt habe, gegengerechnet habe und solche Dinge.
Hättest du ein gutes Gefühl, nur solche Matheaufgaben zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die wirklich irgendwo im Alltag spielen?
Ja. Wenn ich die Zeit dann dazu habe, und die muss ich mir nehmen, also wenn ich immer extrem sage, Abschaffung des Faches Mathematik, muss ich schon auch auf eine abstraktere Ebene mal öfter drüber gehen und muss sagen, hier gibt es eine bestimmte Grundstruktur. Mhm. Wenn du so willst, einen Algorithmus. Mhm. Also wir alle kennen, glaube ich, aus der Schulzeit noch die Grundstruktur bei Textaufgaben, gegeben, gesucht, Lösung. Und die Lösung hatte, je nachdem, welche mathematische Struktur drinsteckte, auch eine bestimmte Struktur. Und wenn ich das erkenne, dass immer wieder wiederkehrende Strukturen dann auftauchen, dann habe ich übrigens den Bezug, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, zur Informatik und zum Computer, der ja auch mit Algorithmen arbeitet. Dann sage ich, ja, letztendlich gibt es viel kompliziertere Algorithmen, die genau das machen, dass der Computer mal über eine Software eine bestimmte Struktur reinbekommt, mit der er dann arbeitet.
Das heißt, du wirst es aber dann schon auch abstrahieren.
Ja.
Du würdest auch abstrahieren und vielleicht über Regeln, Gesetze oder Ähnliches reden.
Richtig.
Aber dann sind wir wieder bei diesem Assoziativgesetz.
Ja. Voilà. Ja, okay, aber dann ist die Frage, ob ich den Begriff wirklich brauche. Viele haben noch im Kopf die binomischen Formeln.
Oh ja.
Das ist eine Ableitung des Distributivgesetzes. Und irgendwann habe ich kapiert, ich mache mit den Schülern eben nicht mehr die binomischen Formeln. BIM plus BAM in Klammern. Wir kennen diese ganzen komischen Sprüche.
Natürlich, wir kennen das alle.
Ja, genau. Na, vielleicht noch so im Hinterkopf, was das bedeutet genau, wissen wir nicht so genau. Klammerrechnung wurde mal allgemein gesagt. Wenn ich das Distributivgesetz aber kapiert habe, irgendwann mal in seiner Struktur, dann brauchte ich BIM plus BAM nicht mehr.
Also ich bin voll bei dir, weil ich echt ein Problem mit Mathematik hatte und überhaupt kein Mathe-Crack war. Ich muss allerdings auch zugeben, dass es natürlich nicht nur nach Neigung gehen kann. Ich muss auch an die Grenzen gebracht werden. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir gar keine Mathematik gemacht. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Ist wohl wahr. Also zum Beispiel ist es so, heute noch bespreche ich in meinem Umfeld mit jemandem, der einen Mofa, vielmehr einen Motorroller fährt und letztens wieder das Problem hatte, dass zu den Tank leer gefahren hat und wieder mit leerem Tank da gestanden hat. Dass ich gesagt habe, Mensch, guck doch mal auf deinen Tacho und schau dir mal an, wie viele Kilometer du fährst, bis der Tank leer ist. Dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst. Noch viel besser wäre das Gefühl, wenn du mal den Verbrauch ausrechnen würdest, damit du so in etwa weißt. Also schon, aber was hat sie gesagt? Oh nee, diese Zahlen und Rechnen. Weil sie diesen Vorbehalt zur Mathematik hat, den wir eben über die schnelle Abstraktion haben, kam sie nicht dazu, das auszurechnen. Also es gibt so viele Lebensbereiche, wo es ganz günstig ist, wir stehen vor dem Regal und entscheiden eben, welche Packung nehme ich. Dann wird es heute heißen, ich muss gar nicht mehr selber rechnen, wenn man genau hinguckt, dann steht im Kleinen da, was jeweils 100 Gramm kosten, aus der großen Packung runtergerechnet und aus der kleinen Packung runtergerechnet. Aber alleine das wieder wahrzunehmen, dass das dahinter steckt, das geht viel zu oft flöten. Also ich denke, wir müssen es wieder schaffen, dass erstmal ein positives Gefühl zu den Zahlen da ist, damit wir wissen, diese Zahlen sagen uns was. Also gerade Ernährung, was haben wir für Mathematik in diesen Ernährungsfragen drinstecken? Oder was haben wir in diesen Umweltfragen, Fridays for Future? Und ich glaube, dass viele von denen, die da auf die Straße gehen, tatsächlich die Mathematik inzwischen besser anfangen zu beherrschen, weil sie sehen, dass da Zahlen in den Forschungsreihen sich ergeben, aus denen man tatsächlich was rausbekommen kann. Und du merkst, da steckt so viel Potenzial hinter, dass es so schade ist, dass wir noch auf der Basis sind, dass wenn viele Leute, ich wäre mal spannend, wie viele Leute das sind. Ich sage immer ein Drittel mindestens, wenn nicht 50%.
Ich glaube, es ist mehr.
Ja.
Ich meine, und ein riesiger Trend ist natürlich die Digitalisierung. Wir sind da mittendrin und ich habe ja auch noch einen Podcast zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut und da habe ich zusammengesessen mit zwei Mathematiktheoretikern, die auch die Algorithmen bauen für IT-Systeme. Und das war total interessant. Nicht, dass ich das auch könnte, aber ich fand's total spannend, denen zuzuhören, weil die mich in eine Welt reingebracht haben, die für mich zwar fern ist, aber doch ganz nah, weil wir alle mit 001001, also mittendrin in der Digitalisierung sind.
Und von daher erinnere ich mich gut, dass als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, du mit den Jungs auch, ich weiß nicht, ob es die gleichen waren, aber in diesem Bereich gesprochen hast und die sagten, was, abschaffen der Mathematik? Keinesfalls, auf keinen Fall. Weil sie gesagt haben, die Mathematik brauchen sie als Grundlage für das, was sie dort tun.
Ja, wir brauchen Informatikerinnen und Informatiker.
Genau.
Und wenn du jetzt die Mathematik abschaffen willst,
ja,
haben wir keine IT-Leute mehr.
Aber wenn wir zurückblicken auf das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, dann will ich sie eigentlich überhaupt nicht abschaffen. Im Gegenteil, ich möchte dieses schlechte Gefühl der Mathematik gegenüber abschaffen, indem ich sofort das mathematische Lernen einbette und von mir aus Du hast mir den Podcaster zur Verfügung gestellt, ich habe mir das angehört. Die Jungs haben total toll argumentiert, hat auch mir Spaß gemacht zuzuhören. Aber das, was du auf deine Fragen als Antwort bekommen hattest, also welche Modelle dahinter stecken, um die Vernetzung zum Beispiel sozialer Netzwerke darzustellen, war so hochkomplex und kompliziert, dass es total schwierig ist, das auf Schulwissen, Allgemeinwissen runterzubrechen.
Na, das fand ich jetzt gar nicht so, weil zum Beispiel gibt es ja die Theorie, dass wir über Sechsecken mit jedem bekannt sind. Und mit den sozialen Netzwerken nimmt diese Zahl sogar noch ab, weil wenn wir bei Facebook, Instagram oder TikTok oder wie diese ganzen Netzwerke inzwischen heißen, wenn wir da sind, da können wir auch die Beziehungen zwischen Menschen errechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir über 4, 5, 6 Ecken bekannt sind. Das ist für junge Leute doch total spannend, weil die ja die ganze Zeit damit unterwegs sind.
Richtig.
Wenn man sich so dem annähert, das ist doch Mathematik.
Völlig richtig. Und daraus habe ich dann zum Beispiel, ich habe immer die ganze Zeit überlegt beim Zuhören, wie kann ich auf die Schule runterbrechen? Und wenn man sich so ein Netzwerk mal anschaut, ich kann da also nur einen kleinen Werbeblock für das Futurium hier in Berlin benennen, da werden solche Probleme dargestellt und da werden Netzwerke in so einem Raum dargestellt, wie du sie dir eigentlich modellhaft vorstellen solltest. In herrliche, schön konstruierte Netze, die aber hochkomplex sind. Aber ich habe für mich daraus gewonnen, also das mal anzuschauen, war für mich ein ganz toller Hinweis. Aber dass ich jetzt, wenn ich es jetzt runterbreche auf die Schule, zum Beispiel, wenn ich in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Baumdiagrammen arbeite, das ist immer eben den Münzwurf versuchen darzustellen, also Kopf oder Zahl. Und man will ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit, wenn ich zwei Münzen werfe, tatsächlich beide Male Kopf habe, dann zeichne ich, das kennt ihr hoffentlich noch, ohne dass ich jetzt weiter ausführe, Baumdiagramme, Ereignisdiagramme und kann dann zum Schluss feststellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da beide Male Kopf dann liegt. So. Und das ist zum Beispiel so eine Struktur, die ich als Grundlage haben kann. Ich sage, mit dieser Struktur können wir Vernetzungen in den sozialen Netzwerken auch darstellen. Aber viel weiter komme ich in der allgemeinen Bildung nicht. Wenn ich dann nachher ein bisschen konkreter werde, also in der 8. Klasse, 9. Klasse tatsächlich kleine Programme schon schreibe, dann kann ich wieder Bezug nehmen darauf. Schritt für Schritt. Und dann werde ich wieder den Bezug zur Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Kombinatorik dann wieder nehmen können. Also kurz und knackig, also die Jungs haben dir da schon eine ganze Menge erzählt, wo ich dachte, stimmt. Aber das, was die erzählt haben, ist so hochkomplex, dass ich immer nur kleine Ansätze machen kann. Und jetzt kommt der wichtige Satz nochmal, dass ich glaube, wenn die dann nachher soweit sind, also ihr Abitur haben, ins Studium einsteigen und sich jetzt konkret mit diesen Dingen befassen, dann kann ich tatsächlich diese konkreten theoretischen Sachen parallel dazu aufbauen. Also mein Sohn hat Maschinenbau studiert und der hat nochmal ganz klar gesagt, vieles, was ich im Mathematikunterricht hatte, habe ich hier nochmal aufgegriffen und habe ich als Notwendigkeit viel stärker gesehen und konnte dann sehr viel komplexer werden.
Ja,
aber wir dürfen nicht so früh anfangen
damit. Ja, okay, verstehe ich, aber mir wurde die Lust an der Mathematik genommen im Mathematikunterricht. Das heißt, ich hätte niemals im Leben Informatik studiert, wo ja viel Mathematik drin ist. So, wenn mir die Lust schon genommen wird oder zumindest auch nicht die Notwendigkeit dargelegt wird. Also wenn ich hier zum Beispiel, ich habe die Einstiegsfrage in diesem Podcast war ja, wo steckt die Mathematik in meinem Smartphone? Ja. Wo steckt die da drin? Und dann haben die gesagt, in allem.
Ja.
In allem, dass das Ding überhaupt funktioniert, 001 und so weiter. Ja. Wenn ich auf spezielle Webseiten gehe, dann gehe ich auf YouTube und der Algorithmus zeigt mir bestimmte Videos an. Das ist alles Mathematik.
Aber,
und wenn man mich da abholt,
ja.
Du sagst es doch selber,
ja, ja.
Holt mich doch da ab, wo ich bin. Wenn Richtig. Ich mit meinem Smartphone da bin und viele Kids haben eben schon so ein Ding, bin ich doch sofort dabei.
Aber da glaube ich eben, dass die Mathematik, die hinter dem Smartphone steckt, tatsächlich erst eigentlich der Ingenieur richtig verstehen kann.
Ich will nicht, dass die jetzt sofort eine Super-App bauen.
Aber ich will gleich wieder hin. Da habe ich eben auch überlegt, als ich das hörte, sagte, wo kann ich jetzt hier ansetzen? Wo kann ich Ansätze schaffen? Im Geschichtsunterricht komme ich oftmals dahin, dass andere Kulturen, historische Kulturen, nicht mit dem 10er-System, sondern mit dem 12er-System oder mit ganz 20er-System, also mit anderen Zahlensystemen gearbeitet haben. Also ich komme über Zahlensysteme, historische Zahlensysteme. Dann gucke ich mir das 10er-System an, dass wir eben immer 10 Teile in einen Block tun, 10 Einer in einen Block tun. So funktioniert ja unser System. So, und dann komme ich, wenn ich über Zahlensysteme festgemacht an einer Geschichte spreche, komme ich dahin, welches Zahlensystem steckt denn hinter den Computern? Im Prinzip das Binäre. Also es gibt in Computern nur Einschalten und Ausschalten. Und durch viele komplexe Kombinationen des Ein- und Ausschaltens komme ich dann dahin, dass das Telefon oder das Telefon, da siehst du noch unser Alter, mein Alter, das Smartphone, so funktioniert.
Smartphone ist das. Also, Helmut, das ist ein Smartphone.
Richtig. Und dann wäre meine Hoffnung, dass wenn der dann nachher in seinem Studium so weit hinkommt, dass er dann merkt, was dahinter steckt, dass er vielleicht denkt, ah ja, über binäre Systeme habe ich mal im Geschichtsunterricht der 5. Klasse schon mal was gehört, als wir über die Ägypter und die alten Griechen gesprochen haben.
Also das, was wir hier fordern oder worüber wir sprechen, ist eigentlich ein Systembruch.
Ja.
Wenn wir über Mathematik reden, ne?
Richtig. Also wir müssen versuchen, über inhaltliche Zusammenhänge immer mal zwischendrin auf die theoretische Ebene zu gehen oder die abstrakte Ebene zu gehen, um Strukturen zu erkennen, um dann aber wieder ins Konkrete zurückzugehen. Also Abschaffung der Mathematik ist eigentlich ein falscher Satz oder ein falscher Ausdruck. Wir müssen die Mathematik so integrieren in die Inhalte, dass sie möglichst praktisch bleiben, damit wir dann tatsächlich auch über das Alltägliche rechnen. Ich glaube, wir würden dann viel öfter dranbleiben, dass der in ein Auto einsteigt, zum Beispiel immer seinen Verbrauch
selber berechnen muss für das Finanzamt.
Nach dem Tanken berechnet, um klarzulegen, wenn der Verbrauch hochgeht, ist es ein Signal, dass mein Auto vielleicht eine Macke hat. Ja. Zum Beispiel so eine Sache. Also ich mache das immer noch mit meinem Zweirad, dass ich das ausrechne, um zu gucken, ist der Verbrauch noch normal oder muss ich mal wieder über Zündkerzenwechsel oder was weiß ich nachdenken?
Also wir sagen, da muss ich einiges tun, einiges bewegen. Wirst du eigentlich von deinen Mathematikkolleginnen, Kollegen schräg angeguckt? Bist du ja, so der ich, also Aussätzige
die, diese provokative These benenne, dann völlig recht. Dann sagen die, bist du verrückt, das abzuschaffen, das brauchen wir noch. Stimmt ja auch, ich will es ja nicht abschaffen, will es ja integrieren. Aber ich habe letztens gerade mit einer Kollegin gesprochen, die nochmal ganz klar immer mir entgegengehalten hat. Ach Mensch, diese ästhetische Seite der Mathematik, das ist doch was Schönes, daran zu arbeiten. Hat sie ja völlig recht gehabt. Aber das ist nur für einige da. Aber die hat nochmal ganz klar gesagt, die hat jetzt auch überlegt, ob sie nochmal in Schule zurückgeht, nachdem sie ein Sabbatjahr gemacht hat oder nicht. Und sagt nochmal ganz klar, worauf ich eben keine Lust habe, ist mit Jugendlichen, die eigentlich drohten, aus der Mathematik auszusteigen, die auf den MSA zu
mental
trimmen.
Mental,
richtig,
aussteigen.
Auf den MSA zu trimmen und Jugendliche, bei denen ich kapiert habe, dass die bei den Grundrechenarten, beim Dreisatz, bei der Prozentrechnung noch Probleme habe, keine Zeit habe, diese Probleme mit denen aufzuarbeiten, sondern eben die Trigonometrie für die Prüfung durchführen will. Ich mache gerne höhere Mathematik mit Leuten, die mir folgen können. Und da komme ich wieder ein bisschen Rückblick auf die letzte Folge, jahrgangsübergreifendes Lernen. Wenn ich dann kapiere, dass ich da Jugendliche habe in einer Klasse, egal ob jahrgangsübergreifend oder jahrgangsbezogen, und die haben Lust auf Höheres, dann stelle ich die Aufgabe so, dass die tatsächlich auch mal einen Beweis durchführen können, weil ich merke, die können's, aber zwinge nicht die anderen dazu, den Beweis mitzumachen, sondern sage, ihr müsst das da nicht beweisen, aber ihr könnt jetzt mit der Formel, die wir gerade erarbeitet haben, zum Beispiel an dem und dem Problem arbeiten.
Und ich hoffe, wir haben bewiesen, dass Mathematik Spaß machen kann, wenn sie anders gestaltet wird, zumindest im Unterricht. Was sagt ihr dazu? Vielleicht seid ihr auch Mathelehrerin oder Mathelehrer. Sagt eure Meinung. Helmut freut sich auf Mails an info@schule-kann-mehr.de. Mehr Informationen gibt's auch auf der Webseite des Deutschen Schulportals. Guckt da mal rein, klickt da mal rein. Und außerdem freuen wir uns weiterhin sehr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, uns bewertet, uns Sterne gibt und vor allem, wenn ihr weiter für uns abstimmt für den Deutschen Podcastpreis und eure Stimme zählt. Noch bis Ende Februar kann man abstimmen. Alle Informationen findet ihr in den Beschreibungen dieser Podcast-Folge. Ein Klick reicht, Helmut. Und die Leute haben für uns abgestimmt.
Wenn ihr es dann gut findet, das haben wir gehofft und hoffen uns auch beim nächsten Mal mit euch wieder zu treffen bei dem nächsten Podcast.
Worüber wir noch gar nicht geredet haben, was machen wir eigentlich in der nächsten Folge? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Stimmt.
Haben wir noch gar nicht gemacht. Was sollen wir denn machen? Sollen wir über Schulleitung reden? Ist das ein gutes Thema?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast eben gerade darüber gesprochen, da muss sich was verändern. Und Veränderung hat was mit der Schulleitung zu tun. Gerne.
Dann machen wir das. Das ist das Thema in der nächsten Folge. Bis dahin sagen Leon und Helmut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.